Hallo Berlin.
Hallo Bochum.
Hallo Thomas.
Hallo Hennes.
Na, wir sind's wieder. Blühende Landschaften, der Ost-West-Dialog eurer Herzen sozusagen.
Genau, und die offiziellen Menschen, also die jetzt nicht bei Patreon uns unterstützen, die wissen, heute ist ein neuer Monat. Heute ist der 1. Februar 2021.
Leckarsch. Ja. Und das ist ein Tag vor Murmeltiertag.
Stimmt.
Stimmt, genau. Der 2. Februar ist ja der Murmeltiertag. Täglich grüßt das Murmeltier.
Ja, großartig.
Obwohl mir das ganze letzte Jahr wie ein Murmeltiertag vorkommt, so, sozusagen. Weil man immer das Gleiche, immer der gleiche Ablauf.
Ja, stimmt.
Und es kommt jetzt noch ein neuer.
Wer den Film noch nicht gesehen hat mit Bill Murray, unbedingt nachholen. Oder nochmal gucken.
Entschuldigung. Wer den Film mit Bill Murray noch nicht gesehen hat, der soll kacken gehen. Ganz ehrlich. Der Film ist seit den 90ern. Ich gehe mal schwer davon aus. Natürlich. Also wer den Film
und
nicht gesehen hat.
Täglich grüßt das Murmeltier.
Ist der stellt Pflicht. Sich Groundhog Day, der stelle sich in die Ecke und schäme sich. So etwas. Es kommt gerade, war gerade ein Trailer für einen neuen Film mit Andy Samberg. Der heißt nicht Pacific Rim, nicht Palm Springs, glaube ich, Palm Springs heißt er. Und da geht's auch darum, dass einer immer die Frau immer das Gleiche erlebt, immer das Gleiche und wacht immer auf und passiert immer das Gleiche. Und alle so, hä? Das ist Groundhog Day. Yeah. Warum machen die das jetzt nochmal? Im Prinzip ist ja auch dieser Russian Doll, dieser auf Netflix.
Yeah.
Mit der Nylon. Der ist ja auch eigentlich so dieses Prinzip. Aber dass einer aufwacht und den Tag jedes Mal neu erlebt, das habe ich zum ersten Mal bei täglich größeres
Moment. Ja, und das ist wirklich sehr lustig. Wer hat da, du weißt doch immer alles, wer hat da Regie geführt?
Das war Ivan Reitman.
Ivan Reitman, genau. Ich dachte irgendwie, wie hieß der andere? Harold Ramis? Hat der mal?
Harold Ramis spielt... Ah, nee, der spielt nicht mit. Es war Harold Ramis, mein Lieber. Ja. Es war Spengler aus Ghostbusters natürlich. Harold Ramis hat bei täglich grüßt das Murmeltier Regie geführt. Mhm. Harold Ramis spielt in dem Film, Besser geht's nicht mit Jack Nicholson und Helen Hunt mit.
Ja.
Genau.
Aber weil wir gerade dabei sind,
nur ganz kurz noch zu dem Trailer mit Andy Samberg, Palm Springs. Da wird ein Bowie-Lied verwendet und deswegen fiel mir das auf und deswegen habe ich das auch geteilt. Das wird sehr, sehr schön eingesetzt, das Lied.
Mm.
Nur so,
wie gesagt, und es gehen natürlich wieder Grüße an unseren inoffiziellen Mitarbeiter, IMA Nils Heinrich, der mich gerügt hat, zu Recht muss ich sagen, weil ich ja in unserem letzten Podcast behauptet hätte, Steif und Bein beim Film Der Untergang hat Bernd Eichinger Regie geführt. Das ist natürlich Unsinn. Er hat das Drehbuch geschrieben und er war dann natürlich der Produzent. Regie geführt hat Oliver Hirschbiegel, natürlich.
Ganz richtig. Hat Eichinger Regie geführt jemals?
Natürlich. Das Mädchen Rosemarie mit Nina Hoss.
Ach, natürlich.
Und ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht irre, ich habe mich wieder schlecht vorbereitet, da war sie noch nicht mal auf der Schauspielschule. Oder sie war im ersten Studienjahr an der Schauspielschule. Und da hat sie schon dieses Riesending bekommen. Und den, wie ich finde, wirklich sehr guten Film, der Bader-Meinhof-Komplex. Da hat er auch Regie geführt.
Ja, natürlich.
Und das ist ein super Film.
Ja. Und wir waren jetzt im Februar, wollten wir anfangen?
Wir hatten doch unter anderem auch über Herrn Ramelow und über Clubhouse gesprochen.
Ach so, ja genau, ja, über Clubhouse, genau. Nils tauchte auf bei frühmorgens um 11, was für Künstler wie uns ja frühmorgens ist, auf Instagram und redete über Clubhouse und dann hat er mich dann eingeladen und wir haben mal über Clubhouse gesprochen. Ich habe mich jetzt mal dazu geschaltet bei Clubhouse.
Vielleicht müssen wir ganz kurz erklären, das ist eine niegelnagelneue App, die in meiner Welt erst seit 3-4 Tagen existiert in der ganzen Welt ruft man rum, das ist der heiße Scheiß. Es ist eine App, über deren Sinn wir beide uns noch nicht so richtig einig sind.
Noch nicht so richtig eingeladen, also ich weiß es noch nicht. Also das Problem ist, dass man eingeladen werden muss, man braucht eine Einladung und es können nur Apple-User benutzen. Das ist so ein bisschen dieses Elitäre, was ich auch so ein bisschen abschreckend finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt habe ich aber mehrere Einladungen bekommen und habe dann gesagt, komm, jetzt gehst du mal rein und zack war ich in einem Raum mit meinem Freund Gary Streberch und Tobias Mann.
Ja.
Einfach so. Das war so spontan und das fand ich eigentlich ganz nett. Nur ich habe so diese Bedieneroberfläche und wen ich da wo und vor allen Dingen wann finde, das weiß ich nicht. Vielleicht muss man da mal Bodo Ramelow fragen. der weiß das vielleicht.
Bodo Ramelow benutzt ja diese App und ich glaube, das war so ein Popularitätsschub für die App. Da haben sich wahrscheinlich die Entwickler sehr darüber gefreut, weil ja...
ich glaube, ohne Bodo Ramelow würde das im Moment hier keine Sache sein.
Wahrscheinlich, zumindest in Deutschland nicht, weil er ist ja Gamer, er ist ja bekennender Gamer und Candy Crush, das ist seine große Leidenschaft.
Wer Candy Crush spielt, ist kein Gamer, Thomas. Wer Candy Crush spielt, ist ein Daddler. Das muss ich jetzt mal als Gamer mal eben hier kurz sagen.
Stimmt, du hast recht.
Wer Candy Crush auf dem Handy spielt, ist ein Daddler und kein Gamer.
Aber weißt du, es ist ja wirklich ein, ich sag mal so, ein sehr anspruchs... Also sag mal so, also wenn man nicht... Wenn man wirklich mal so ganz entspannt einfach mal so ins Nichts denken will, dann ist Candy Crush, glaube ich, ganz gut. Aber der Suchtfaktor, wie bei vielen anderen Daddelspielen, ist, glaube ich, sehr, sehr hoch. Und er ist wirklich süchtig nach Candy Crush.
Naja, und dann hat er ja auch ins Nichts gedacht und das dann halt auch erzählt auf Clubhouse und die Kanzlerin Merkelchen genannt. Das ist ja okay, wenn man sowas denkt oder wenn man unterm Tisch... Oder privat, oder wenn man unterm Tisch in der Schule irgendwie Candy Crush spielt. Aber man sollte das nicht kundtun offiziell, vor allem nicht als Ministerpräsident eines großen deutschen Bundeslandes. Das ist schon peinlich. Da muss ich sagen, so, Herr Ramelow, da müssen wir nochmal drüber reden.
Ich
weiß nicht, ob der sechselt, aber es ist mir auch scheißegal.
Er sechselt ja nicht. Nein, aber ich finde ihn ja sehr sympathisch. Und wenn er so Statements abgibt, so bin ich eigentlich immer bei ihm. Und dann habe ich so ein paar Gamer-Videos von ihm gesehen bei YouTube. Und das ist schon befremdend, wenn dann plötzlich ein so situierter Politiker plötzlich so zum, ich sag mal ganz arrogant, so zum kleinen Jungen wird, dass er, ich bin ja jetzt hier schon auf dem Level und Candy Crush und so. Das ist schon.
Naja, man kann ja seinen Spaß haben. Das sei ihm ja auch gegönnt. Und das soll er ja auch machen, aber nicht während seiner Amtszeit.
Während seiner Amtszeit, während die irgendwie.
Vor allem, wenn es da wirklich um Corona geht und so, dann
spielt man der Candy Crush. Das ist schon merkwürdig. Ja.
Da, ich hoffe, er zeigt da Reue und entschuldigt sich dann nochmal und hat er ja auch schon, aber trotzdem. Ja,
man muss da aber auch nicht so ein Riesenfass drauf aufmachen. Man muss da jetzt nicht so mit.
Schon. Also ich bin enttäuscht, weißt
du? Er hat sich entschuldigt und er wird mit Sicherheit von guten Freunden, auf die er hört und die wird er haben. Mhm. Die werden gesagt, Bodo, kein Mensch hat ein Problem damit, dass du Candy Crush spielst und dass du dich auch dazu bekennst, aber das muss seine Grenzen haben. Und das wird er. Also man muss es ein bisschen lockerer sehen. Also wir leben ja im Alter des Hysteriozäns, ja. Also die Empörungskultur, die Reizbarkeit ist ja auf null, sagen wir so, oder auf minus 20, sagen wir so. Die Leute springen an die Decke und werfen mit Begriffen um sich und machen dann einen riesen Fass auf. Da sollte man vielleicht einfach mal sagen, also so wie wir beide dann sagen, lieber Herr Ramelow, bitte in Zukunft ein bisschen aufpassen, das wäre schon schön.
So, das gibt jetzt eine Verwarnung und das nächste Mal passen wir im Unterricht aber bitte auf.
Genau, so ist es hat es ja meine Lehrerin Frau Erd auch zu mir gesagt.
Ganz richtig, die gute Frau Erd, ja. Ich hab so Sachen wie Candy Crush oder diese Suchtspiele, die man auf dem Handy hat, ich habe die alle gelöscht. Weil wenn ich spiele, setze ich mich hin und ich fahre Mario Kart montags abends immer mit meinen Freunden und sowas und spiele halt.
Entschuldigung, ganz kurz nochmal der Satz. Bitte, ich möchte diesen Satz nochmal haben. Ich fahre Mario Kart mit meinen Freunden.
Was ist denn daran jetzt? Was willst einfach, du?
Wenn ein Erwachsener.
Was willst du von mir? Spreche.
Wenn ein erwachsener Mann sagt, ich fahre Mario Kart mit meinen Freunden, dann muss ich lachen. Aber
ich fahre Mario Kart mit meinen gleichaltrigen Freunden. Die sind alle um die 50 rum. Was ist denn daran jetzt verwerflich?
Es ist überhaupt nicht verwerflich.
Du hast eben Bodo Ramelow in Schutz genommen, der Candy Crush spielt während einer Corona-Sitzung. Und ich spiele montags abends mit meinen Kumpels Mario Kart.
Mach das doch.
Mario Kart ist das, entschuldige mal, Mario Kart ist, dass ich mich hier chauffieren muss, wo wir gerade bei Mario Kart sind. Mario Kart ist das beste Spiel, das am meisten Spaß macht von allen. Ich weiß, dass ich dafür belächelt werde, aber jemand, der jemals Mario Kart gefahren ist, der weiß, was das heißt. Das ist Krieg, mein Freund.
Ist das so?
Die Leute denken immer, wirft man mit Bananen und da muss man irgendwelchen Panzern ausweichen. Leute, was meinst du, was da für eine Competition ist, was da für ein Wettbewerb abgeht, was wir uns dann teilweise anschreien und uns beleidigen? Das darf man, also wirklich, allein der Gedanke, dass man sowas öffentlich macht auf Twitch oder so, das ist total widersinnig, weil das geht wirklich, das ist so privat und so geil. Für mich ist Videospielen wirklich was sehr Privates. Mhm. Und Mario Kart spiele ich schon seit vielen Jahren, seit über 20 Jahren und Das kann, so, sowas kann nur wirklich jemand sagen, der keine Switch besitzt und kein Nintendo.
Absolut,
und das
absolut.
Also, ich bin da muss ich dich mal, da muss ich dich mal die Tage mal briefen und dir das angucken, weil das zu fahren und das zu erleben, allein die Physik, die da stattfindet, das sind ja alles so Fantasy-Strecken. Ja. Und was da teilweise passiert, ist teilweise so unfassbar, dass das kann man einem Nicht-Fahrer
gar nicht...
einem Unwissenden wie dir. Also.
Na, aber ich habe ja bei mir zu Hause einen Pubertanten zu wohnen, der wirklich täglich unterwegs ist, ob das nur Twitch ist oder mit seiner PlayStation und so. Und das Schöne ist ja, man sieht ihn nicht, aber man hört ihn. Man hört ihn, man hört dann immer so, nein, nein. Oder dann so andere Sachen, ich hasse mein Leben, ich hasse mein Leben. Als ob, oh, zerstört, zerstört.
Und was weißt du denn, was er gerade spielt?
Ach, das fragst sind diverse Sachen. Er macht dann irgendwelche...
Macht er Among Us wahrscheinlich gerade.
Ja, ist der irgendwelche gerade. Wahnsinnigen Spiele. Aber er macht jetzt wirklich nicht so diese World of Warcraft?
World of Warcraft.
Ja, dieses Zeug, das macht er nicht. Er macht wirklich so Fantasy-Zeug mit Rittern und mit anderen Zeugs und sowas, ne?
Also.
Und das ist aber trotzdem... Und dann spielt er online mit seinem besten Kumpel, mit Linus... Und
ja, siehst du, das mache ich auch mit meinen Freunden ja, eben, online.
Genau, und dann hörst du immer so, nein, nein, ich hasse mein Leben. Als ob. Und dann, nein, ja, nein.
Ja. Ja, aber ist das nicht schön, dass man, wo man sich nicht treffen kann in einer Zeit lebt, wo sowas geht?
Das stimmt.
Ist doch
aber
toll.
Weißt du, was lustig ist? Ich sitze vorne mit meiner Frau im Wohnzimmer und wir gucken uns irgendwie einen schönen Film an oder eine schöne Serie. Wir haben uns jetzt angeguckt, Willkommen bei den Hartmanns, fand ich sehr lustig. Ich weiß nicht, ob du den schon gesehen hast, mit Senta Berger.
Nein.
Ist wirklich gut.
Nein.
Gibt's bei Netflix. Und den haben wir uns angeguckt und wir haben uns beömmelt und so. Und dann guckst du so in aller Ruhe einen Film und dann hörst du aus dem Hintergrund, so aus der anderen Ecke der Wohnung, nein, nee, oh! Das ist schon von jemandem,
andere Leute gucken Fußball.
Von jemandem, der eigentlich nur rauskommt, um seine Pizza zu holen oder mal zu pullern. Und ich sage, wer ist das? Kennst du den?
Wer ist denn diese Person? Guck mal, wieder schöne Grüße an Geislingen an der Steige zu schicken. Sag mal, aber das ist das mit auch mit Twitch und so weiter. Let's Play. Ich sehe da keinen Mehrwert da drin, anderen Leuten beim Videospielen zuzugucken. Ja, entweder ich spiele selber oder ich lasse es.
Also das ganz sehr ehrlich, merkwürdig.
Ich gucke auch Leuten nicht beim Lesen zu. Ja. Ich meine, es ist doof.
Oder beim Film gucken. Ja, es ist merkwürdig. Aber das ist, und es gibt dann so Leute, die, ich habe das nur am Rande so mitgekriegt, weil mein Sohn ja viel sowas guckt. Es gibt dann so Typen, die spielen dann so Spiele innerhalb von einer Minute durch. Wo Normalsterbliche irgendwie eine halbe Stunde oder eine Stunde so brauchen. Ja. Also es gibt die merkwürdigsten Menschen und die großen YouTube-Influencer oder Twitch-Stars, die spielen irgendwie 12 Stunden pro Tag. Und
ja, das will ich eben nicht mehr. Sowas, da bin ich raus. Weißt du, das ist. Ich war halt auch früher, wenn ich so komplexe Spiele gespielt habe, wie Zelda zum Beispiel oder wie Uncharted, dann, also wo man wirklich so Abenteuer und wo man Schätze suchen muss und Wege finden muss und gegen Monster kämpft. Und da war ich teilweise auch so in der Geschichte drin, dass ich wirklich ein Problem hatte, da rauszukommen.
Ja, klar.
Und da ist es schon auch wirklich passiert, dass ich so 3, 4, 5 Stunden vor der Kiste gesessen habe.
Na sicher.
Und das möchte ich nicht mehr. Ich möchte, dass es ein Teil meines Lebens ist und bleibt.
Ja.
Das ist wie Alkohol. Ja. Weißt du, ich habe auch gesagt, so ich möchte meinen Alkoholkonsum in den Griff kriegen. Ich möchte nicht abstinent werden, aber ich möchte auch nicht mehr jeden Morgen mit dem Kater aufwachen.
Ja.
Also ich möchte das irgendwie so nutzen, dass es mir gut tut und dass es mir nicht schadet. Und ich habe einfach das Gefühl, wenn ich zu lange was gucke und in einer Zeit, wo man ja sowieso sehr lange vor dem Computer sitzt und vor Bildschirm oder vom Handy, das geht schon sehr auf die Netzhaut. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also mir, ich habe zwischendurch richtig so rote Augen und so. Ich sag so, nee, ich muss jetzt mal hier ich muss mal Bäume sehen oder
ja,
so.
Ja, und oder. Letztendlich glaube ich, natürlich ist es schön, wenn diese YouTube-Stars die sind ja richtig reich mittlerweile, ne? Also die verdienen richtig ordentlich Kohle.
Ich verstehe es nicht, wieso.
Ich verstehe es auch nicht, wieso, aber sie
keine Ahnung, wer ihnen das
so.
Geld gibt. Ich habe keine Ahnung.
Und wenn die aber wirklich 12 Stunden das pro Tag machen, ich glaube, das ist nicht gut für die Psyche, das ist auch nicht fürs Sozialverhalten und sowas.
Nein.
Weil natürlich, glaube ich, deine Welt nicht sich natürlich völlig verändert und weil du natürlich die Welt auch anders wahrnimmst, weil du andere Wertigkeiten hast. Und ich weiß nicht, wie das dann ist, wenn du auf andere Menschen triffst und so, und du suchst die ganze Zeit nach einem Joystick, weil du den irgendwie aus deiner aus deinem Blickfeld weg scratchen willst oder so. Ja. Also ich weiß nicht so richtig. Also solange es Spaß macht und solange man so wie du das machst, ich bin gar nicht gefährdet, was das betrifft. Aber ich sehe ich sehe das und höre das ja, dass du das regelmäßig machst und mit viel Spaß.
Ja.
Du bist so ein Spaßspieler, ne? Kann man das so sagen?
Genau. Ein Casual Gamer.
Ich glaube, also so siehst du das und ich glaube, da ist das in Ordnung. Aber so diese Suchtis und ja, der Pubertant bei mir zu Hause ist auch so ein kleiner Suchti, aber er hat für sich eben, worüber ich ganz froh bin, die Musik entdeckt und also interessiert sich nicht nur sehr für Musik, sondern macht selber Musik und hat Klavierunterricht, also momentan online bei einem fantastischen Musiklehrer, der auch ein toller Musiker ist, Sebastian Bertram, also ein super Typ. Und die machen dann Musik, ob das nur Klassik ist oder gestern hatten sie Jones irgendwie noch am Wickel.
Ich finde, du brauchst einen Ausgleich zu diesem ganzen Digitalen, du brauchst mal wieder was Analoges. Genau. Und das ist auch so. Apropos analog, vielen Dank an alle Patrons, die mir geschrieben haben oder die uns geschrieben haben zu unserem kleinen Giveaway. Ja. Jeder Patron, der möchte, bekommt ja eine DVD, Doppel-DVD, Komm, geh weg, von mir geschickt, frei Haus, portofrei. Wow. Wenn ihr dieses Angebot noch annehmen wollt, es gilt noch bis Ende Februar. Wow. Und dann überlegen wir uns was anderes. Ja, man muss das auch mal ein bisschen limitieren.
Also mit anderen Worten, Patreon, ne, also ich weiß nicht, das müsste man eigentlich finden, das ist gar nicht so schwierig. Patreon.com, blühende Landschaft, oder einfach rumgoogeln, da findet ihr uns auch. Und dann guckt euch das einfach mal an. Und
dann schreibt uns bitte über Patreon, weil nur so können wir auch sicher sein, dass ihr Patreon seid.
Ganz also einfach. Diese Einladung, dieses Füllhorn der guten Laune, was der Hennes jetzt über euch ausschüttet, das funktioniert nur, wenn ihr uns bei Patreon unterstützt und wirklich für ein Minimum. Also ich finde das sehr großzügig von dir, mein Lieber.
Ja, ich bin so. Du kennst mich.
Gnadenlos. So. Wollen wir anfangen eigentlich?
Nach 17 Minuten mal zum Thema kommen. Warum denn nicht? Es begab sich, als hast du mir Sörensen hat Angst empfohlen?
Das kann durchaus sein, weil
empfohlen.
Ich bin ein großer Sven Stricker-Fan. Weil ich erstmal Sven Stricker schon seit vielen, vielen Jahren bewundere für seine Arbeit als Hörspielautor und Hörspielregisseur.
Genau.
Er hat viele, viele großartige Hörspiele gemacht, sowohl für Hörbuchverlag oder Hörverlage, aber eben auch für die Öffentlich-Rechtlichen, wie zum Beispiel Herr Lehmann und so, und hat wirklich tolle Sachen gemacht und ich bewundere ihn sehr. Und er schreibt auch seit vielen Jahren tolle Bücher, unter anderem die Sörensen-Bücher.
Die Sörensen-Bücher, da sagst du jetzt was, ich habe nämlich auch, pass auf, ich bin ja ganz unbefangen da rangegangen, ich habe gesehen, okay, es gibt das Regiedebüt von Bjarne Mädel, ist raus, Sörensen hat Angst in der ARD-Mediathek, so, dann habe ich mir das angeguckt und war restlos begeistert. Ja. 90 Minuten, kein Hänger, Norddeutschland, trübe, trostlos.
Tolle Kamera,
Mord, tolle Kamera. Die Parallelen zu Mord mit Aussicht sind sehr frappant natürlich, nicht nur durch Bjarne Mädel, sondern auch einfach die ganze Prämisse, ein Mann aus der Stadt kommt in die Provinz und Morde passieren. So. Trotzdem ist das Ganze kein Abklatsch und es ist auch nicht Tatortreiniger und es ist einfach, Bjarne Mädel ist großartig, alles ist großartig, die Regie ist toll, die Kameraeinstellung, 90 Minuten, die ich wirklich jeden ans Herz legen kann. Dann teilte ich das auch bei Twitter, dass ich das ganz großartig fand und der liebe Kollege I.M. Pastewka schrieb mir dann, du weißt schon, dass das ein Hörspiel war. Und dann bin ich erstmal drauf gekommen, dass das ja ein Hörspiel von Sven Stricker ist. Und wie gesagt, ich finde es ganz großartig und hoffe auch, dass das weitergeht. Und wenn du jetzt sagst, es gibt Bücher dazu, finde ich das natürlich auch noch großartig. Ja. Aber dann fiel mir natürlich auf, Moment mal, ARD, Mediathek, reden wir doch einfach mal über den Tatort. Ja, weil der Tatort ist ja eine Institution.
Aber vielleicht darf ich noch ganz, ich möchte ganz kurz noch, bevor wir dann über den Tatort reden.
Bevor wir in Medias Res gehen
und nochmal Grüße nach Geislingen zu unserem Lieblingspodcast drückst du mal
Rekord schicken. Nochmal.
Sven Stricker, ich hatte mit Sven Stricker nämlich die große Freude, das erste Mal zu arbeiten im November des letzten Jahres. Wir haben ein Hörbuch zusammen aufgenommen und ich bin Geisterschule Blauzahn, das kommt jetzt in 2 Wochen raus, beim beim Audioverlag. Ist ein Kinderbuch, ein dreistündiges Kinderbuch, was wahnsinnig lustig ist. Also eine Geisterschule mit Vampiren und Zombies. Darüber rede ich beim nächsten Mal, wenn es dann rauskommt. Geil. Und ich hatte wirklich Düse. Also erstmal, weil ich natürlich einen Ehrgeiz hatte, das richtig toll hinzubekommen. Und zum anderen der große Sven Stricker, der berühmte Sven Stricker, zumindest in meiner Wahrnehmung, der großartige Sven Stricker, der wirklich ein hohes Ansehen in der Hörspielszene genießt, dachte ich mir, hoffentlich kommen wir miteinander aus. Manchmal ist es ja so eine Frage der Chemie.
Ja,
ne? Die Chemie muss irgendwie stimmen.
So. Also wie gesagt, also es gibt Leute, die findet man gut und die bewundert man aus der Ferne, aber die stellen sich dann beim näheren Herangehen als ziemliche Ohrschlöcher raus, aber das ist bei Sven Stricker nicht der Fall gewesen wohl, was?
Genau, also wir trafen aufeinander und ich hatte mich auch ganz gut vorbereitet und dachte mir so, naja, mal, wie wird das? Und dann hatte ich so ein paar Sätze gelesen und er konnte sofort mit meinem Humor was anfangen und wir waren sofort ein Herz und eine Seele und das war wirklich ein sehr schöner Tag im Studio und ich hoffe, dass sich diese Freude und dieser Spaß und diese Harmonie dann auch in dem Hörbuch dann widerspiegelt.
Und als ich mich dann in dieser ARD-Mediathek rumwuselte, wo ich eigentlich zu selten bin, muss ich sagen, und Sörensen, und dann sah ich, es gibt einen Tatort, der, einen Köln-Tatort, der auch die deutsch-deutsche Vergangenheit behandelt, nämlich mit dem programmatischen Titel Der Tod der Anderen. Ja, also ein Köln-Tatort mit Dietmar Bär und Klaus J. Behrendt und das Ganze, du hast ihn auch gesehen.
Ja.
Und er greift dieses Thema informeller Mitarbeiter auf und auch ein bisschen Prostitution. Es geht um die Messe in Leipzig. Ja. Es ist jetzt kein Crossover in dem Sinne, aber er bringt halt dieses Ost-West-Thema wieder auf den Tisch. Und da war ich doch eigentlich sehr angetan über die Machart. aber du nicht so, oder wie sehe ich das?
Naja, sagen wir mal so, also ich bin mittlerweile so eingenordet in die vielen, vielen tollen Serien, die es momentan gibt und vielen tollen Filme, die man streamen kann. Und ich rede jetzt nicht nur von den Engländern oder von den Amerikanern oder Skandinaviern, sondern es gibt auch viele tolle, interessante Serien. Also ich finde zum Beispiel die aktuelle Charité-Staffel finde ich toll. Also aber da fand ich irgendwie, die Geschichte war so ein bisschen umständlich erzählt, finde ich. Und dann hat man sich auch einiges vergeben, weil die Thematik einfach so toll ist. Also wenn man darüber nachdenkt, also natürlich Stasi, IMs, Erpressung, wie war das dann nach dem Mauerfall? Und darum geht es ja in diesem Tatort, den es immer noch in der ARD-Mediathek gibt, für ein paar Wochen oder Monate, glaube ich. Ich glaube,
Monate sind die drin,
Also kann man sich angucken. Wir haben wirklich tolle Schauspieler am Start. Dietmar Bär, den ich ja genauso sehr liebe wie du.
Genau, und da erzähle ich am Ende dieses Podcast, wie Dietmar Bär mich im Bio-Supermarkt mal gestalkt hat.
Genau.
Das als Teaser, als fieser Teaser für das Ende dieses Podcasts.
Jedenfalls, wenn man sich dann mal ein bisschen auseinandersetzt mit dem Thema Prostitution in der DDR und speziell auch mit Leipzig, der Leipziger Mustermesse, dann gehen da Türen und Welten auf und dann guckt man sich dann im Vergleich dazu den Tatort an, da sagt man dann, ach Leute, ihr habt euch so viel verschenkt, weil dieses Thema Leipzig und Prostitution und Messe und IM, das arbeitete ja mehr oder weniger miteinander. Also ich habe davon mitgekriegt über meinen Vater. Mein Vater war Barmusiker in den 60er Jahren in Leipzig in der Orion Bar. Und immer wenn Messe war, es gab die Frühjahrsmesse und die Herbstmesse.
Moment, Thomas, bevor ich dich jetzt, ich muss dich kurz unterbrechen. Wir wollen jetzt nicht über das Thema Prostitution in der DDR reden. Das ist ein Thema für sich. Ich möchte jetzt eigentlich heute nur über das Phänomen Tatort Ost-West reden.
Alles klar.
Genau, da bin ich jetzt so Steven Wilson und sage, nein, wir reden nicht darüber jetzt. So. Wie in dem wunderbaren Podcast von Steven Wilson. So, das Thema Tatort, auch in Bezug auf Sörensen hat Angst, finde ich halt ost-westmäßig sehr interessant. Ich habe mir danach noch einen anderen Tatort angeguckt, der jetzt, glaube ich, nicht mehr in der Mediathek ist, Quartett in Leipzig. Das war wirklich ein Crossover vom WDR mit dem NDR. Ja. da ging es dann darum, da ging es um so eine Burschenschaft und das war von 2000. Da mussten Dietmar Bär und Klaus J. Behrendt nach Leipzig reisen, um dann den Kollegen Peter Sodan und wie heißt der andere? Bernd Michael Lade, ja, genau, zu unterstützen. Und da spielten ganz viele Leute mit. Da war Vadim Golovna dabei.
Und ja, wer war der Westkommissar?
Die Westkommissar waren die Kölner. Das waren Dietmar Bär und Klaus J. Behrendt. So, und das war halt 2000 und das war auch Leipzig sah komplett anders aus und die Farben waren anders, die Mode war anders. Also, obwohl das ja eigentlich quasi gestern war für uns, aber es ist wirklich erstaunlich auch zu sehen. Und die Theresa Hübchen spielte mit, die Tochter von Henry Hübchen. Aha. Ganz bezaubernd, entzückend das war halt so ein, der Ost trifft West, war das so, quasi so richtig so. Und da gab es auch einige, ich kann mich noch erinnern, dass es einen Crossover gab zwischen, wie hieß das bei euch,
Polizeiruf 110.
Und das war eine richtige DDR-Serie.
Was heißt war? Die gibt es ja immer noch.
Gibt's immer noch, ja, aber das war quasi
Das war sozusagen der Tatort der DDR. Das lief auch sonntags und das war dann mit Oberleutnant Fuchs, gespielt von Peter Borgelt. Sein Assistent war Jürgen Frohrieb. Böse Zungen behaupten, Jürgen Frohrieb wäre der Erfinder der Masturbation oder der Onanie. Jürgen Frohrieb. Wow.
Mal kurz gelacht.
Weiter. Und wer war denn noch dabei? Peter Reusse, mit dessen Sohn ich dann studiert habe, mit Sebastian Reusse. Und ja, das läuft immer noch in den dritten Programmen bei Dreisat oder beim MDR laufen diese alten Folgen aus den 70er Jahren vom Polizeiruf und das hat eine merkwürdige eine merkwürdige Beklemmung, wenn man das sieht und auch so eine ganz, hat auch noch unfreiwillige Komik, weil natürlich Action im Tatort, aber ganz besonders im Polizeiruf natürlich auch immer ein bisschen merkwürdig ist, ne? Wenn dann plötzlich der Wartburg oder der Mosquitsch dann mit 70 Sachen durch die Straßen fährt, wow, da ist aber richtig was los. Und wie sie dann irgendwie einen Verbrecher jagen oder so. Es gab aber einen sehr, sehr guten Polizeiruf, der heißt der Kreuzworträtselmörder. Und das war wirklich ein Straßenfeger in der DDR, weil das nämlich ein authentischer Fall war, der tatsächlich passiert ist. Also ein Kreuzworträtselmörder, der sozusagen sie haben ihn dann, das war ein Mörder, der Kinder umgebracht hat, also entführt und umgebracht hat. Und sie haben ihn über Jahre nicht rausbekommen und sie haben es dann über ein Kreuzworträtsel rausbekommen. Also ein ganz, ganz toller Fall und wirklich auch ein toller Film. Vielleicht findet man den irgendwo noch in der Mediathek oder bei YouTube oder vielleicht gibt's den wird's wahrscheinlich sogar auch zu kaufen geben beim Höllenfürsten. Also ein super Film mit übrigens was ganz lustig ist mit einem ehemaligen Kommilitonen Thorsten Ranft in der Hauptrolle, lustigerweise an der Hans Otto an der Schauspielschule Hans Otto in Leipzig damals nach einem halben Jahr rausgeschmissen worden ist wegen Talentlosigkeit und er hat es nie geschafft nie und hat es dann trotzdem auf die Ernst Busch Schauspiele geschafft und war da auch immer irgendwie auf der Kippe und sie mochten ihn nicht und sie konnten nicht mit ihm. Und als er dann von der Schauspielschule abgegangen ist, er hat es tatsächlich geschafft, die 4 Jahre, wurde er dann, war glaube ich an der Volksbühne und hat dann wirklich etliche Preise bekommen. Also der Weg von Schauspielern, speziell auch mit Schauspielschule, das ist nicht immer deckungsgleich, wenn man...
Lass uns doch mal bitte auf das Thema Tatort zurück.
Ja, wir kommen wieder zum Rückzuschauen.
Bevor du dich in irgendwelchen Fußnoten jetzt irgendwie von irgendwelchen erfolglosen Ostschauspielern ergehst. Das ist ja... ich muss ja jetzt mal streng sein hier.
Natürlich, sei mal streng. Ich mag es, wenn du streng bist.
Ja, ich weiß das ja. Der strenge Wessi und der Ossi.
Da kommt der strenge Hennes an.
La. Aber war denn, ich kann mich erinnern, dass es kurz nach der Wende einen Crossover auch gab zwischen Polizeiruf 101 und Tatort, wo dann die Polizisten aus dem Osten ankamen im Westen und stiegen aus dem Zug aus und waren total besoffen. So, weil sie es kaum fassen konnten, wie schön das ist und dass sie jetzt sich hier im Westen sind. Das ist ja eine Möglichkeit, so eine Krimiserie, die ja so viele Facetten hat, auch durchaus die Trennung und die Wiedervereinigung und die ganze Problematik auch aufzuarbeiten damit und das auch zu thematisieren. Ja. Und das macht ja hier dieser Film Der Tod der Anderen, wie gesagt, nicht das Leben der Anderen, macht das ja auch. Und es gibt ja auch einen Rostock-Tatort und alles Mögliche. Ich finde, da ist es schon auch wirklich da. Aber habt ihr denn im Osten, habt ihr die West-Tatorts? Natürlich habt ihr die gesehen. Ja, ja. Für uns war es, also für mich, ich sag jetzt mal, wie ich Tatort empfunden habe, für mich der erste Tatort, an den ich mich wirklich erinnern kann, war natürlich die Reifeprüfung. Nicht wahr? Von Wolfgang Petersen.
Ach so, ich dachte jetzt an Dustin Hoffmann. Du meinst natürlich
nein, den. Die Reifeprüfung. Der Film heißt Die Reifeprüfung und der Tatort heißt nur Reifeprüfung.
Ah ja, genau. Mit Frau Kinski, oder? War das nicht?
Mit Frau Kinski, ja. Und das war natürlich. Das war natürlich damals zu der Zeit, also da war ich noch präpubertär fast, ne? Oder da begann das gerade. Das war natürlich.
Und Nastassja Kinski ist, glaube ich, gestern oder vor 2-3 Tagen 60 geworden.
Ja. Und das war natürlich auch ein Skandal in den Medien. Man sieht die da nackt und da, sie wird vergewaltigt und dann, das war so das Erste, wo ich mich dran erinnern konnte. Und dann kam natürlich in den 80ern, das war für uns im Ruhrgebiet natürlich total wichtig, auch für unsere Identität, die ganzen Schimanski-Sachen. Natürlich Schimmi, Götz George, einer der unglaubwürdigsten Ruhrgebietsbewohner ever. Ja, niemand hat so.
Ja, hör mal auf, du Arsch.
Du Arsch. Ja, Gruß an den lieben Kollegen Till Hoheneder, der das immer wieder gesagt hat, weil niemand im Ruhrgebiet sagt, du Arsch. Die sagen immer, du Arsch. Mit 3 A, du Arsch. Und Schimanski, Götz George immer, was willst du? Ja, du Arsch. Ja, so. Und das ist einfach, das war, trotzdem haben wir das geliebt, ja, ne, weil natürlich das überhaupt Ruhrgebiet überhaupt erstmal thematisiert worden ist. Vorher hatten wir Hans-Jörg Fellmi aus Essen, weißt du?
Genau, das war schon was anderes. Ich finde eben, dass dieses Betuliche, was der Tatort in den 70er Jahren hatte, aus meiner Sicht eben gerade sowas wie Hans-Jörg Fellmi und so, und letztendlich war er ja genauso wie Derrick und der Alte und so, das war immer alles sehr betulich. Und auf einmal kommt Schimanski um die Ecke und macht da so einen auf Bruce Willis. Und das war schon.
Naja, er macht vor allen Dingen auf Bruce Willis, bevor es Bruce Willis überhaupt gab.
Ich weiß.
Und er hat dann vor allen Dingen, das war ja auch der Skandal, dass er auch oft Scheiße gesagt hat.
Ja.
Ne? Was heute völlig normal ist. Ja. Aber das war damals im Fernsehen, war das ein Riesending. Ja, dass der dann oft und Scheiße gesagt hat. Und das hat wirklich auch. Und da gab es die Kinofilme.
Ja.
Ja, es gab 2 Kinofilme, das war alles bahnbrechend. Also das, was Til Schweiger dann versucht hat, quasi mit seinem Chiller da, das war ja auch, wo man sagt, so, man kann das Ding ja auch nicht, man kann das ja nicht neu erfinden, aber man kann ja auch mal was anderes machen. Und dann hast du dann diese Tatorte gehabt, wie hier Palü aus Saarbrücken. Ja. Dann waren wir eine ganze Zeit, meine Frau und ich, sehr, sehr große Münster-Tatort-Fans.
Ja, nicht sicher
mit deinem Freund Axel Prahl und Jan-Josef Liefers. Auch wieder eigentlich eine Ost-West-Geschichte, wenn man so will.
Axel Prahl ist Lessi, der ist kein Ossi. Du meinst, Liefers ist Ossi. Ja, stimmt.
Einfach da kommen, einfach Ost und West kommen da zusammen.
Stimmt, ja.
Auch wenn sie das so nicht spielen, aber ich finde das schon so. Und irgendwann mal waren mir die Münster-Tatorte auch zu albern, obwohl ich habe jetzt wieder einen gesehen, der richtig gut war.
Ja.
Und zwar, das ist der, wo Börne, also Jan-Josef Liefers, so im Todesstadium ist. Der ist sehr surreal.
Ja.
Ja. Und so, und das war, da gab es noch die, es gab leider nur ein paar Tatorte mit Joachim Krohl aus Frankfurt.
Mhm.
Und Frau Kunzendorf, die waren auch richtig geil, die waren richtig böse.
Ja.
Die waren auch richtig fies und die haben auch, oh. Und als ich jetzt den Sörensen gesehen habe, habe ich gesagt, so, ich fühle mich jetzt 90 Minuten gut unterhalten. Das Problem bei jedem Tatort ist die Länge, finde ich.
Ja.
90 Minuten ist vielleicht ein bisschen zu lang. Und ich gucke gerade Luther.
Ja.
Mit Idris Elba. Ja. Ich weiß, ich bin sehr spät, aber es ist schön, wenn man eine Serie erst sehr spät entdeckt, weil dann kann man sie schön durchbingen.
Ja, genau.
Und die Luther-Sachen sind eine Stunde lang.
Ja.
Und es ist wirklich, man kaut sich die Fingernägel ab vor Spannung.
Es ist wahnsinnig spannend.
Es ist so Wahnsinn. Und da habe ich gedacht, woran liegt das? Das ist ja im Prinzip nichts anderes als ein Tatort.
Ja.
Ne? Gut, es spielt in London. Ja, es ist BBC. Es ist schon ein bisschen anders. Es ist auch ein bisschen anderer Produktionswert, also Production Value. Man merkt, da steckt ein bisschen mehr Geld dahinter. Ja. Aber ich glaube, es ist wirklich die Straffheit der Erzählung. Ja. Es ist wirklich diese halbe Stunde weniger würde jedem Tatort wirklich gut tun.
Ja.
Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ich weiß es nicht. Ich habe gerade bei dem Tatort, über den wir reden, der Tod der anderen, da hatte ich den Eindruck, dass Redakteure oder ich weiß nicht, dass irgendwelche Bestimmer sich da eingemischt haben und aus diesem wirklich tollen Stoff, also dieser wirklich tollen Grundidee dieses Tatorts dann so was Trutschiges, Langweiliges und auch Albernes gemacht haben. Also ich will jetzt nicht spoilern, aber da kommen eben so ein paar Geschichten drin vor, wo ich sage, ach Mann, Leute, ey, macht's doch mal ein bisschen spannender, habt doch mal Mut.
Die Nebenhandlung hätte nicht sein müssen, ohne das jetzt zu spoilern, aber es gibt so einen Nebenhandlungsstrang, der auch nicht spannend ist und das auch nicht logisch ist und auch nicht, also das ist
und dann ist
ich finde trotzdem.
Ja, und dann ist es eben auch irgendwie so fotografiert, also so gefilmt, so, wo du sagst, ach Mann, weißt, und das ist eben das Schöne bei Sörensen hat Angst, da ist eben irgendwie, also alle, die dabei sind, Matthias Brandt zum Beispiel, super Schauspieler, so wie man
Brandt ist super, ja,
so wie man
Guten ihn noch Tag, nie... hallo, ich bin der Sohn von Willy Brandt, darf ich da mal vorbei, danke.
Und Matze Brandt habe ich noch niemals so gesehen und wie der spielt,
gut,
das macht
gut,
er fantastisch. Und Peter Kurt und so, das ist einfach toll. Und das ist
Peter
einfach,
Kurt war jetzt wer?
Peter Kurt ist dieser andere Typ, den der dann erschießt. Oder beziehungsweise er erschießt
der sich. Der Fleischtyp?
Ja, genau, der Fleischtyp.
Ach, der aus Babylon aus Berlin. Aus
Babylon Berlin, der Bösewicht.
Ah, der Drecksau, das ist so ein richtiger Drecksau. Ah, den sehe ich und da kommt sie wieder, die Drecksau.
Ja.
Da ist er wieder. Großartig. Der ist wahrscheinlich total nett, aber im Film ist das immer die Drecksau.
Ja, nee, das ist, ich habe den auch mal kennengelernt, so ganz netter, entspannter Typ, so.
Ja, trotzdem Drecksau.
Ja, trotzdem Drecksau. Nein, aber da ist einfach bei Sörensen Angst, da ist die Kamera auch toll und der Rhythmus des Films stimmt auch.
Der Rhythmus stimmt, das Pacing stimmt, die Bilder, die Kamerawinkel sind super. Ja. Es sind gute Wendungen drin, also es ist ein Dreamteam, muss ich sagen. Bjarne Mädel, Sven Stricker und
alles. Da ist eben bei diesem zusammen. Tatort, wo ich, da hatte ich den Eindruck, da waren irgendwie so zwei, drei Leute, so zwei, drei Verhinderer, die einfach dann gesagt haben, nee, wir wollen das aber so und wir wollen das so und das dürft ihr nicht zeigen und das dürft ihr nicht sagen und so wollen wir das aber nicht und dann wird es zu politisch und dann wird es zu sexistisch und dann wird es so zu und so und das ist ja, um nochmal die große Schleife rüber zu Luther zu schicken, die BBC-Leute sind da wirklich gnadenlos, weil die Luther-Stories sind wirklich, teilweise gehen sie wirklich ans Eingemachte und es war für mich dann auch schwer zu ertragen, weil es wirklich auch wehtut als Zuschauer.
Man kann die eigentlich nicht gucken und danach ins Bett gehen und schlafen, weil man kriegt Albträume.
Ja, das stimmt.
Das sind eigentlich Kinofilm-Stoffe und Kinofilm-Qualität auch einfach.
Ja.
Und da kamen, wie ich fand, halt die Frankfurt-Tatorte ungefähr ran. Ja. Es gab auf dem ZDF auch mal eine Serie, die hieß Luther, auch genauso geschrieben wie Luther, mit Joachim Krohl auch. Also der hat dann so einen Ermittler in Essen gespielt. Mhm. Da gab es aber, glaube ich, nur 3 oder 4 Folgen von. Aber auch war auch ganz, eigentlich ging in eine gute Richtung. Aber ich finde, wie gesagt, dieses 90 Minuten, das ist der Sache oftmals nicht dienlich.
Also sagen wir mal so, bei dem Tod der anderen hätte man das auch in 50 Minuten oder in 60 Minuten erzählen können.
Ne? Ja, ja.
Nein, aber ich habe auch noch eine Empfehlung, eine deutsche Serienempfehlung, eine Krimi-Serienempfehlung. Ich weiß nicht, ich glaube, es gibt es auf jeden Fall zu kaufen. Ob es das als Stream gibt, glaube ich sicher auch. Und zwar KDD, Kriminaldauerdienst. Hast du das jemals gesehen?
Nee.
Fantastisch. Es ist absolut fantastisch. Sie haben sich tatsächlich so ein bisschen an The Wire orientiert. Also es ist mit fantastischen Schauspielern, mit Manfred Zapatka, den ich sowieso wahnsinnig liebe, und vielen großen anderen Schauspielern. Es macht kein Heino Ferch mit und auch keine irgendwelche anderen Leute.
Veronika Ferris.
Es macht auch kein Charlie Hübner mit, obwohl der sehr gut reingepasst hätte.
Entschuldigen Sie, ich habe hier, ist das die ARD-Hotline? Ja, ich habe hier gerade einen Film gesehen, da spielt Charlie Hübner überhaupt nicht mit. Was ist hier los?
Was ist denn da passiert?
Ich will meine Gebühren zurück.
Nein, aber Kriminaldauerdienst KDD ist wirklich großartig, weil sie haben da eine Balance aus Krimi gemacht und eben auch Sozialdrama, wenn man so will. Aber sie haben die Balance perfekt hingekriegt. Und ja, das ist von den Schauspielern, von den Dialogen, von der Story her. Und das ist eben auch die Kriminalfälle sind nicht immer, laufen nicht immer durch, aber natürlich die große Rahmenhandlung läuft durch, mit den einzelnen Mitarbeitern,
die da. Lecker, arbeiten. Rahmenhandlung. Mag ich ja.
Rahmenhandlung. Ach, du denkst wieder Rahmen, nicht Handlung, sondern Rahmen.
Nee, Rahmen beim Asiaten.
Ich weiß, Rahmen.
Haben Sie etwas mit Rahmenhandlung? Boah, ich muss unbedingt wieder auf die Bühne. Es ist furchtbar. Meine Frau, die kotzt im Strahl. Es ist unglaublich. Was ich für Carlo.
Naja, meine Frau zu Hause will auch mal wieder, dass ich weg bin, damit sie mal ein bisschen alleine ist, weißt du?
Ja, nee, meine Frau will, dass ich weg bin, damit sie diesen Scheiß nicht anhören muss. Und es ist ja unglaublich, dass Leute uns dann auch wirklich zuhören.
Naja, die wohnen ja auch nicht mit uns zusammen.
Ja, das stimmt.
Die sehen uns ja nicht so oft.
Das ist ja alles freiwillig. Das ist ja alles, weil ich trotzdem Tatort.
Basis, verstehen Sie?
Tatort seit so vielen Jahren, glaube ich, seit 60 Jahren. Nee, seit wie vielen Jahren? Also seit ewig. Ja. Wir hatten ja schon das Thema, dass Udo Lindenberg das Schlagzeug spielt im Intro.
Klaus Doldinger, genau.
Klaus Doldinger und einfach Tatort immer noch eine Institution und es gibt immer mal wieder neue Sachen. Und ich möchte jetzt zum Schluss gerne die Geschichte darbieten, erzählen, wie Dietmar Bär mich im Bio-Supermarkt gestalkt hat. Ja. Also nicht gestalkt, sondern er stand auf einmal vor mir. Ja. Ist schon ein paar Jahre her. So. Und wir sind uns vorher nicht begegnet. Also ich weiß, Dietmar Bär, guter Schauspieler, guter Mann, kommt aus Dortmund, Schauspielschule in Bochum. Es gibt nicht nur die Schauspielschule in Berlin, es gibt auch eine in Bochum. So, und hat auch im Schauspielhaus gespielt, wie gesagt, Zerbrochene Krug, viele Sachen, auch unter Hartmann. Und dann steht auf einmal wie aus dem Nichts Dietmar Bär vor mir. Ja. Der ist jetzt nicht so groß, wie er scheint, muss ich sagen. Mhm. Er ist größer als ich, das ist ja nicht schwer, aber er ist jetzt nicht so ein, er ist nicht so ein Bär. Ne?
Ja.
Verstehen Sie,
meine Damen und Herren?
Dietmar Bär.
Ja. Verstehen Sie, so, es ist ein Mensch.
Er steht vor mir, Dietmar Bär steht vor mir. Ich sagte so, oh, Vorsicht, Tennis, jetzt nicht am Bär packen.
Ja. So. Du musst wieder auf die Bühne, alles klar.
Ich muss wieder auf die
Bühne. Nicht am Bär packen, hör mal. Verstehen Sie, RGL, meine Damen und Herren.
Verstehen Sie. So, Dietmar Bär steht vor mir, tagsüber im Bio-Supermarkt, guck mich an, ich guck ihn an. Und du kennst das, wenn man einen Prominenten sieht und er merkt, man erkennt einen und er erkennt dich. Ne? Wir sind ja auch jetzt so halb, wie so im Zwielicht der Prominenz, wir beide. Ja. Und er guckt mich an und sagt, Hennes. Und ich so, Dietmar. Das alte Dietmar-Hennes-Spiel, ja, genau. Wo man bekloppt von wird. Erstmal war ich total baff, dass er mich kannte. Ja. Und dann sagte er, hör mal, dich wollte ich schon immer mal was fragen. Und dann ich so bitte, was will Dietmar Bär mich fragen? Vor allem diese Formulierung, dich wollte ich schon immer mal was fragen. Ich stelle mir dann so vor, Dietmar Bär sitzt mit so Freunden und mit Klaus J. Behrens zusammen. Ah Mist, ach den Hennes Bender, den muss ich das, wenn ich den mal sehe, den muss den ich ja was fragen. Den frage ich
das dann aber.
Und er frug mich dann, also ich war, wie gesagt, was willst du mich denn fragen? Wir haben uns sofort geduzt. Und was willst du mich fragen? Und dann sagte er, du hast doch mal dieses T-Shirt angehabt, immer im Fernsehen, wo Malt Whisky draufsteht. Ich habe so ein T-Shirt, ja. Da steht Malt Whisky drauf, aber im Walt Disney Schriftzug.
Genau, sehr, sehr schön.
Und er so, T-Shirt. Wo hast du das her? Das will ich unbedingt für meinen Bruder. Und dann habe ich ihm das gesagt und wo ich das her habe, dann haben wir uns kurz unterhalten und so nett und dann sind wir dann wieder unseres Weges gegangen. Aber das war so eine unglaubliche Begegnung der vierten oder fünften Art, dass ich bin nach Hause gekommen und gesagt, Schatz, du glaubst gerade nicht, mit wem ich mich im Bio-Supermarkt an der Gemüsetheke unterhalten habe. Da war ich echt happy, bin ich so ein bisschen so auf Wolken gegangen.
Ja, ich mag den auch.
Der Dietmar Bär.
Ich mag den auch
total. Ja, ganz, ganz toller Typ.
Ja, ich mag den total. Der Klaus Jochen, oder heißt er? Klaus Jochen Behrendt? Nee, Klaus Joachim
Behrendt. Klaus J. Behrendt,
genau. Mit dem hatte ich auch irgendwie mal was zu tun, irgendwie einen Film, irgendeine Nebenrolle, Nebenrolle. Und da war er auch sehr angenehm und gechillt und machte da überhaupt keine Welle und so. Und das glaube ich eben bei Dietmar Dietmar Bär auch. Ich finde den wahnsinnig sympathisch und nett und wirklich ein cooler Typ. Und er macht das auch gut.
Klaus-Jörg Behrendt ist aus Hamm auch, das hört man auch immer, weil er sehr, sehr westfälisch immer dann daherkommt, was auch okay ist. Und Klaus-Jörg Behrendt hat ja auch, und da haben wir auch noch nie drüber gesprochen, in der Serie mitgespielt Schulz und Schulz.
Ach nee.
Stimmt. Mit Götz George.
Stimmt.
Und da haben wir nämlich noch nie drüber gesprochen. Das war ja so eine total prophetische Kiste, weißt du?
Das stimmt.
Ja. Schulz und da habe ich Klaus-Jörg Behrendt, glaube ich, zum ersten Mal gesehen. Da spielt auch Martina Gedeck mit zum ersten Mal. Gedeck. Ich komme aus dem Ruhrgebiet, ich sage immer Gedeck.
Nee, die heißt
Hör mal, Gedeck. Martina, machst du mir noch ein Gedeck, bitte?
Martina Gedeck. Stimmt, tolle Schauspielerin. Meine Güte.
Schulz und Schulz, da gab es, glaube ich, drei Teile von. Und der erste, da müssen wir irgendwann mal drüber reden. Ja. Da machen wir wieder Türchen auf, genau wie mit der Prostitution und so.
Wir haben gerade über die Prostitution, da hätte ich heute so gerne drüber gesprochen, aber das machen wir später.
Ja, ich weiß.
Ja. Über den Nütten in Leipzig.
Bald werden die Huren wieder umgestellt.
Ich glaube, jetzt hören wir lieber auf, oder?
Ja, so. Ruhe. Entschuldigung, ich verwechsel immer die Buchstaben,
wenn ich das sage. Oh Gott, ich merke schon.
Ruhe im Puff. So heißt.
Aber weißt
so
du, wenn wir ganz, ganz kurz muss ich nochmal dazu sagen, ja, ich glaube, bis zum Beginn der Corona dachten ja alle Prostituierten, das ist der krisensicherste Job der Welt. Ich glaube, der krisensicherste Job der Welt ist immer noch Bestatter, oder?
Ich glaube auch, ja. Ja. Also,
wie heißt es so schön bei der Spider-Murphy-Gang? Und draußen vor der großen Stadt stehen die Nutten sich die Füße platt. Das ist wirklich, die stehen sich jetzt tatsächlich die Füße platt und nichts passiert und das
ja,
ist auch hart.
Das ist auch das älteste Gewerbe der Welt und man muss, lass uns da beim nächsten Mal drüber reden. Ja. Also ich gucke mir diese Dokumentation an, die auf Arte, glaube ich, ist auch. Ne?
ZDF-Mediathek.
ZDF-Mediathek, dankeschön. Vielleicht könnt ihr die auch euch schon mal angucken, so als Vorbereitung. Wir werden darüber reden. Mhm. Und schreibt uns doch einfach mal, was eure Lieblingstatorte sind. Jetzt so bei Facebook, würde ich sagen.
Oder
die
Lieblingspolizeirufe natürlich. Hast du eigentlich mal in den 80er Jahren mal dir so einen DDR-Polizeiruf angeguckt?
Nein. Wo denn? Wir waren noch auf der anderen Seite.
Ach so, stimmt.
Wir hatten doch nichts. Im Ruhrgebiet haben wir doch DDR überhaupt nicht empfangen.
Ach so.
Wir waren doch das Tal der Ahnungslosen, weißt du, was euch angeht.
So gesehen. Ja, aber vielleicht gibt's auch einige Fans draußen, die uns zuhören, die sagen, das war ein richtig toller Polizeiruf 110 mit Peter Borgelt als Oberleutnant Fuchs oder so und dem Mann, der die Onanie erfunden hat, Jürgen Frohrieb. Vielleicht gibt's da ja irgendwie.
Ja.
Apropos,
so dann, Peter.
Jürgen Frohrieb.
Genau.
Ich glaube, wir machen jetzt Schluss, oder?
Ja, wenn du meinst, also.
Ich bin durch.
Ich bin durch heute schon, ja. So.
Wir müssen
wirklich Schluss machen.
Oh Gott.
Mein Gott. Was war das heute?
Ich weiß es nicht. Es ist irgendwie.
Ich weiß.
Wir müssen wieder auf die Weide, mein Lieber. Wir müssen
wieder raus.
Das Fohlen, das Pony muss wieder ausgeritten werden.
Gott. Das sind einfach Bilder, die ich eigentlich, so.
Wir lassen euch jetzt mit diesen Bildern allein, ihr Lieben.
Genau, wir lassen euch damit allein. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Und bleibt uns gewogen und bleibt gesund. Und wir hören das nächste Mal uns wieder bei blühende Landschaften.
So, jetzt auch gut.